Liebe Frauen, nicht Freunde, liebe Frauen, heute ist Freitag, der 8. März und in das Logbuch meines Lebens schreibe ich etwas, was ich mir gerade selber ausgedacht habe. Man wird nicht als Frau geboren, man wird zu einer Frau.
Das große Ab 17 Frauentags-Feminismus-Spezial mit Tommy Wosch, Lars, Leon und Christian.
Wir machen zusammen Feierabend.
Heute machen wir zusammen Feiertag, zumindest in Berlin, glaube ich.
Da wird der Berlin und MacPom.
Berlin und MacPom haben heute frei, insofern einen etwas längeren Feierabend. Und mit den anderen machen wir natürlich nicht nur Feierabend, sondern auch Wochenende. Und wir gedenken heute natürlich
dem... Wir gedenken?
Ja.
Wir macht man doch nur bei Toten.
Wir, ja... Also, das ist ein riesiger Interpretationsspielraum jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll, um nicht in irgendeine Falle zu tappen.
Na, dafür bin ich da.
Ja. Wir feiern heute die Frau. Wir feiern die Frau. Es ist heute der Weltfrauentag und wir haben heute ein Frauentag-Spezial und dazu begrüße ich Lars, Pfeife und Leon. Hallo.
Hallo. Hallo.
Ich habe mir meine Lieblingskollegen zu diesem Frauentag-Spezial eingeladen ins Studio und wir sehen sie auf dem Monitor auch vor uns. Ihr habt euch Dosenbier mitgebracht und hoffentlich auch das eine oder andere gute Frauenthema.
Pornoheft.
Pornoheft. Ja. Ja. Mich so, als würde ich einen anderen Podcast hören.
Naja, wie dem auch sei. Und hören trifft es natürlich ganz gut. Wir werden jetzt gleich dein Mikro zumachen. Mhm. Und zwar, damit du nicht meine Gäste verschreckst. Die sollen sich auch wohlfühlen.
Die kennen
hier
mich ja wohl alle.
Ja, genau. Und darum haben wir auch Vorgespräche geführt und wir sind eigentlich alle zu dem Schluss gekommen, dass wir uns besser ausleben können, war ein Vorschlag von Pfeife. Also ja. der Techniker aus ihm gesprochen, der hat gesagt, dafür gibt es ja einen Knopf.
Dass ich ausgemacht werde. Hm? Na gut. Okay.
Wir haben ja uns vorgenommen, auch mit ein paar Themen hier in diesen Frauentag zu gehen. Also ich zum Beispiel habe mich auf Wasserpumpen vorbereitet. Was habt ihr mitgebracht?
Also ich hätte das Thema Grillen.
Ganz kurz.
Grillen. Und ganz wichtig ist bei Grillen die 3-2-1-Gar-Methode. Die würde
Katrin, du kannst schon reinrufen, aber bitte erst irgendwie mir ein Handzeichen geben und wenn ich es dann für richtig... Sie hat gerade gefragt, Mittelfinger. Also wenn ich es dann für richtig erachte oder für wichtig erachte, dann gebe ich es auch in die Gruppe rein, aber jetzt nicht die ganze Zeit, ne? Okay. Also, von Lars erfahren wir was übers Grillen. Pfeife, was kriegen wir von dir denn?
Ich bin ja ein ganz großer Campingfreund und ich kann euch ein bisschen was über die Leidenschaft eines Campers erzählen. Mhm. Campers. Der Camper.
So, also in dem Fall jetzt aber wirklich so ein Wagen, so ein kleiner LKW mit einem Bett drin.
Genau, aber ich meine auch die Person, also der Camper.
Der Camper an sich, klar, natürlich.
Ja, genau.
Und dann haben wir noch Leon. Leon, was hast du denn an Themen mitgebracht heute zum Frauentag?
Ich bin ja sonst immer sehr gut vorbereitet bei Leon Live.
Stimmt.
Das formt sich noch so ein bisschen. Also Bier ist ja ein offensichtliches Thema. Und auch,
alles klar, dann lass uns doch bei dem Thema bleiben. Also Leon, erzähl uns ein bisschen was zu Bier. Du, keine Angst.
Ich dachte, jetzt könnt noch mal überlegen.
Nee, jetzt darfst du rein. Während, los.
Ja, das ist jetzt blöd.
Ich zum Beispiel, ich trinke ja gar kein Bier und auch generell eigentlich keinen Alkohol. Von daher bin ich mega interessiert, was du jetzt zum Thema Bier mir zu erzählen hast.
Mann, Leute, ey. Also, das war jetzt wirklich nur eine Verzögerungstaktik.
Ganz klassischer Aufmacher wäre zum Beispiel, was ist dein Lieblingsbier, Leon?
Lieblingsbier. Wir haben eine Zeit lang wirklich ganz gerne Sternburg getrunken, da habe ich immer, aber auch so ein bisschen so aus jugendlichem Trotz, habe ich immer allen gesagt, so ja, nee, das schmeckt ganz gut. So,
eine Pisse saufen.
Aber jetzt so vor ein paar Jahren dachte ich dann auch, okay, jetzt wird geworden, dann nicht mehr so gut geschmeckt.
Inzwischen auch fast ein Zehner.
Kann ich mir, mit meinem Bombensgehalt kann ich mir das nicht leisten. Nein.
Bitte? Was? Nur lass ihn.
Aber jetzt zu dieser Tage trinke ich gerne. Oh. So ein schönes helles. Ja. Ja. Lass es mal so ein Augustiner sein.
Gut. Sehr gut.
Ja?
Ja. Also das ist ja, ja auch meine Wahl, Augustiner Edelstoff. Und ich bin inzwischen wieder sehr markentreu. Ich habe drei große Phasen gehabt, drei große Bierphasen in meinem Leben. Die erste Phase war Bitburger, die dauerte fast 10 Jahre.
Mhm.
Die zweite war dann Radeberger, das war nach der Wende, die dauerte auch fast 10 Jahre. Und bitte?
Viel länger.
Katrin sagt viel länger, aber es stimmt nicht. Insofern können wir den Redebeitrag auch ignorieren. Und jetzt bin ich gerade in der Augustinerphase, also sehr gerne Edelstoff.
Sehr gut.
Und kann wirklich auch sagen, abgesehen von Kloster Reutberg, was das beste Bier der Welt ist, das wird aber leider nicht exportiert nach Berlin. Es gibt, soll einen sagenumwobenen Späti geben in Berlin, irgendwo in Kreuzberg, der Karg-Weißbier hat und Kloster Reutberg-Helles. Also wenn irgendeiner von diesem, bitte sich melden, ich werde ihn mit Gold überhaupt, mit in eine Waage setzen und mit Gold aufwiegen.
Ja. Aber das, wie viel Bier schaffst du denn so?
Leute.
Ja, wie viel Bier schaffst du denn, bis du umfällst?
Bis ich umfall, das habe ich schon lange nicht mehr ausprobiert.
Lars, wie viel schaffst du denn, bis du umfällst?
Ein halbes.
Oh, stark. Pfeife?
Echt? Ja, was, wie viel würdest du sagen?
Naja, ich denke mal, nach so 5 Bier ist bei mir jetzt erstmal, da muss ich erstmal auf die Toilette.
5 Flaschen, oder?
Fünf halbe Liter.
Aber man sagt aber
übergeben
bei Bier,
oder um.
Nee, man sagt aber, bei Bier trinken darf man nicht anfangen mit Pinkeln gehen, oder?
Sagt man so, ja.
Naja, in Bayern gibt es halt die sogenannten Stockpiesler. Also, die sind die alten Männer, das akzeptiert man auch.
Oh,
so.
Das kenne ich.
Hm? Am Stock,
das kenne ich. Ja.
Die sitzen im Biergarten und pinkeln dann einfach auf so einen Stock, damit es irgendwie sauber runterläuft und nicht dem anderen auf die Füße. Also, eine ziemlich soziale Angelegenheit, sogenannter Stockpiesler.
Ja. Ja, ist clever. Gegenseitige Rücksichtnahme da auch am Urinal oder
das machen, halt am freien Urinal. Machen die aber nur draußen dann, ne, im Biergarten.
Wie ist denn das eigentlich, wenn wir jetzt gerade mal dabei sind? Schade eigentlich, ich wäre gerne noch ein bisschen beim Bier geblieben. Aber habt ihr manchmal am Urinal Angst, euren Mann links oder rechts anzuschiffen? Oder habt ihr eher Angst, was für Typen seid ihr? Seid ihr die Typen, die Angst haben, angeschifft zu werden? Oder die Angst haben, dass irgendwie die eigene Nudel wie so eine Crazy Daisy...
Dazu würde ich mich gern mal äußern.
Gerne.
Bitte, ja. Weil diese Situation erlebe ich ziemlich häufig, dass man in Männerpissoirs geht, also in Toiletten, und das ist ja dann meist auch sehr voll. Und dann ist eine Wand mit 5 Pissoirs, die sind alle recht dicht beieinander und genau das Pissoir in der Mitte ist frei. Das, und naja, wenn man dann trinken muss, dann geht man dahin. Mhm. Also meine größte Angst ist es, dass die Tropfen des anderen auf meine Schuhe oder auf meine Hose kommen.
Mhm. Wieso stört dich das eigentlich nicht, wenn der die ganze Zeit da reinrülpst?
Ja. Ich habe extra mich weggedreht.
Ist meine Liebe Radio 1-Hörer, Sie
ja,
sind...
Ach Gott, ist ja am Radio.
Sie sind mitten beim Frauentag-Spezial mit... Also.
Es wird da heute nicht ausgestaltet.
Ach, schade.
Frauen moderieren.
Aber viel schlimmer ist, Pfeife, um nochmal auf diese Pissoir-Geschichte zurückzukommen, ich finde ja viel schlimmer, sind ja nicht diese einzelnen Pissoirs nebeneinander, sondern so im Fußballstadion, wo du so eine Rinne hast.
Eine Rinne.
So, wo die Schals dann schon bei manch Betrunkenen schon in die Pissrinne reinditschen. Ja.
Du,
so, und
aber
da
das
ist die Gefahr viel, viel größer.
Nein, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass diese Rinnen, im Endeffekt, dass diese Alu-Rinnen eigentlich viel, viel mehr schlucken, also den Schwung, den Urinschwung besser schlucken.
Warte mal, ich hab
Hell yes.
Stimmt, wir haben ja Männerlachen. Wir haben uns genau für so einen Moment haben uns
nicht irgendeinen Mann. Jeff Bezos.
So ein Frauentag-Spezial will ja auch irgendwie ordentlich vorbereitet sein. Also bei Alba ist ja zum Beispiel so, dass ganz rechts die Kinderpissoirs sind. Also die sind dann halt nochmal einen halben Meter weiter unten. Und wer jetzt neben einem steht, der ins Kinderurinal pisst, der hat halt wirklich die Arschkarte.
Hm.
Da, so klein kannst du ja gar nicht sein. Also außer wenn du ein Kind bist.
Ja.
Ich finde es interessant, dass ich hatte noch nie die Angst, dass ich einen Strahl abkriege irgendwoher oder jemand anders anstrahle sozusagen. Hm. Ich habe immer Angst, dass ich aus Versehen zur Seite gucke und dann voll auf den Penis.
Penisneid?
Nee, und dass dann die andere Person gleichzeitig nach links guckt und dann treffen sich unsere Blicke. Während ich auf dem Weg bin.
Du meinst,
und dann kommt Kai Pflaume rein und spielt All You Need Is Love und fertig ist.
Das ist ja per se erstmal ein unangenehmer Moment.
Weiß ich nicht. Aber man wird ja auch nicht vom Strahl getroffen oder so. Es sind ja diese Mikrotröpfchen, die einen dann irgendwie erwischen. Mhm. Und ich find's doof. Und ich muss nochmal auf diese Kinderurinale zurückkommen. Ich habe noch nie ein Kind bei Alba Pfeife, du bist auch manchmal bei Alba. Ich habe noch nie ein Kind am Kinderurinal gesehen, sondern immer nur erwachsene Männer, die nicht warten wollen, bis das Erwachsene-Urinal frei wird.
So ist es. Exakt so ist es.
Super, das war also unser Redebeitrag zum Thema Bier. Ich würde sagen, lass doch mal direkt mit Camping weitermachen. Pfeife ist ein begeisterter Camper, hat einen Campingwagen. Und ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass es halt ja schon extrem männlich ist und für die Frauen jetzt sicherlich total interessant, hier mal in die Seele des Mannes blicken zu dürfen, weil es geht ja darum, eigentlich mit seinem Haus mobil zu sein. Also hier kommen zwei Dinge zusammen, die dem Mann etwas bedeuten. Also einerseits ein Haus bauen, andererseits irgendwie mobil zu sein. Also mit einem Haus rumzufahren, da fühlt sich der Mann, glaube ich, dann dem Schöpfer doch recht nahe.
Tommy, und du hast genau das angesprochen, was so Hauptbestandteil meines Campingurlaubs ist oder weshalb ich das mache, dass man sein Haus mit dabei hat.
Ja.
Wie eine Schnecke. Einfach wie eine Schnecke, nur ein bisschen cooler. Größer und cooler. Ja, cooler. Und das Schöne daran ist, da ist unheimlich viel Platz. Man braucht einfach die Sachen nur reinpacken. Man kann ja dann drinnen irgendwie ordnen. Ne? Und dann fährt man einfach los.
Ja.
Und das ist ja das Tolle. Und man braucht eigentlich in erster Linie, man braucht gar kein Ziel. So grundsätzlich. Man fährt und wenn man müde ist, hält man an und dann pennt man zum Beispiel. Das
ist das männlich?
Ganz großer Vorteil.
Ist das männlich,
Vorteil.
Kein Ziel zu haben?
Ja, wie Jack Kerouac in On the Road. Man fährt einfach drauf los.
Mhm.
Danke für das Beispiel.
Finde ich männlich.
Boah, da bin ich total anders, ehrlich gesagt. Ich brauche immer einen Plan. Ich könnte nicht einfach losfahren und dann auf gut Glück, wo ich dann irgendwie müde bin, halte ich an. Ist doch die Hälfte ist doch verboten von dem, wo du stehen darfst, oder? Wie ist denn das? Ich kann nicht einfach irgendwo anhalten und pennen.
Ja, also doch, du kannst die fahrtüchtig. Das ist ja der große Vorteil, wenn man sich, so wie wir Juristen, wenn man sich da ein bisschen auskennt, du kannst, wenn du deine Fahrtüchtigkeit wiederherstellen musst, dann hast du die Erlaubnis, 10 Stunden irgendwo zu nächtigen oder eben zu stehen und zu ruhen. Ne?
So wie Verena Kehrt, oder? Jenny Elvers, danke. Jetzt, da kannst du das Mikro kurz aufmachen.
Ja, wie bei Jenny Elvers bei in Neuruppin.
Kannst du wieder zumachen, richtig. Die hat auch da eigentlich nur in ihrem Auto gewartet, bis die Fahrtüchtigkeit wieder hergestellt wird. Aber sie konnte leider nicht beweisen, dass sie quasi stehend sich angesoffen hat. Sondern man musste davon ausgehen, dass sie es während der Fahrt gemacht hat. Und also Pfeife, das ist natürlich ein wunderbarer Trick. Finde ich großartig. Aber abgesehen davon darf man sich also nicht überall hinstellen. Oder was? Du musst dich doch an der Raststätte zum Beispiel hinstellen dürfen mit deinem Camper.
Naja, stellen, parken, stehen, das darfst du natürlich schon. Du darfst aber offiziell nicht in deinem Fahrzeug nächtigen, an Orten, wo es normalerweise nicht gestattet ist.
Aber du kannst es nicht irgendwie an einen schönen See fahren zum Beispiel.
Ja, an vielen Stellen gibt es mittlerweile in Deutschland Verbotsschilder, weil es Leute gab, die das einfach missachtet haben und dann einfach ihren Müll irgendwo hingeschmessen haben.
Das ist unsere Show.
Ich habe nicht verstanden gerade.
Ja, ich auch nicht. Das ist aber nicht berichtenswert.
Ja. Die haben einem das so ein bisschen versaut. Ne? Da muss man sich eben andere Möglichkeiten suchen.
Pfeife, würdest du sagen, es gibt zwei Urlaubskonzepte. Das eine Urlaubskonzept ist einfach alles, was man zu Hause hat, in ein Haus schmeißen und dann ein anderes Haus schmeißen, mit dem Haus losfahren, vor lauter Angst, dass man irgendwas nicht dabei haben könnte, was man braucht. Oder einfach zu sagen, ich fliege jetzt mal los, falls ich irgendwas vergessen habe, kaufe ich es mir halt vor Ort.
Das würde ich so unterschreiben, ja. Und ich bin beim ersten, bin ich auf jeden Fall.
Alles dazwischen ist Quatsch, ne? Das eine Konzept ist gut, das andere Konzept ist gut, alles andere ist Schwachsinn.
Exakt. Ich habe einfach nur aus Angst, dass ich irgendwas vergesse, was ich zu Hause vielleicht brauche, ganz, ganz viel dabei.
Aber was könnte das denn sein? Also ich meine, du achtest ja sicherlich drauf, wenn du fliegst, dass du ein Ticket dabei hast und dass du deinen Personalausweis dabei hast. Und dann vielleicht noch irgendwie deinen Laptop. Und bei mir ist es immer ganz schwierig, weil ich ja Schuhgröße 52 habe. Also ich muss unbedingt darauf achten, dass ich meine Tennisschuhe mit dabei habe, sonst habe ich ein echtes Problem. Aber bei allem anderen sage ich mir, nice to have. Also schon beim Kopfhörer sage ich mir, du, wäre natürlich schon schön für den 5-Stunden-Flug, aber wenn ich ihn verbummel, ja, dann penne ich einfach mal oder mache mir mal ein paar Gedanken, das kann doch auch nicht schaden. Also woher kommt diese Panik des Mannes, irgendwas liegen zu lassen?
Das vielleicht ist das in den Genen, dass man immer irgendwie gut ausgestattet sein möchte, um auf alle Eventualitäten
vorbereitet sein.
Vorbereitet. Druck da auf dir lastet, als der Vater der Familie.
Genau. Exakt.
Vielleicht ist das auch urzeitlich, wie der Jäger, der einen Mammut erlegen will. Ja. Der steht dann ja auch nicht gern vor dem Mammut und denkt dann, ah shit,
hätte ich mal den Speer mitgenommen.
Vielen Dank, genau.
Hätte ich mal einen Speer mitgenommen.
Genau. Exakt. Und so habe ich ihn dabei. Ne? Ja. Ja. Grill dabei haben, Dosen dabei haben. Dosenbier dabei.
Aber wie
haben.
Gesagt, ich möchte euch ja jetzt nicht irgendwie schockieren, aber die Zeiten sind ja so ein bisschen vorbei. Also vielleicht heute wäre es ja so, dass vielleicht auch eine Frau, wenn der Mammut kommt, einen Speer hat. Also kannst du dich da auf deine Frau nicht verlassen? Oder,
Doch, also wir können ja ganz offen sprechen. Ich fahre ja selten alleine.
Mhm. Ach so.
Ja, ja. weil ich brauche ja immer noch jemanden. Ja, ich kann es auch ganz leicht erklären, weil unser Camper hat noch keine Rückfahrkamera. Und ich brauche...
Ist das romantisch?
Ja, wirklich.
Oh, hell yeah.
Ach so. Und ach so. Ja, das ist immer gut, noch jemanden dabei zu haben, der hinten ruft oder.
Lars.
Ja.
Dein Themenschwerpunkt ist
Grillen.
Grillen.
Ja. Das ist eines meiner liebsten Hobbys.
Tiere.
Tiere, ja, in erster Linie.
Nee, die Tiere meine ich.
Achso, die Grillen. Ja, zirp, zirp. So, nee, aber ist tatsächlich einer meiner großen Hobbys. Ich bin ja Kleingärtner.
Der war stark. Nee, sag mal, du hast ja von irgend so eine Methode angesprochen.
Ja, die 3-2-1-Methode. Das muss jeder Hobbygriller kennen, der zum Beispiel mal Sparrows selber machen möchte. Mhm. Auf dem Kugelgrill zum Beispiel. Ist eigentlich aber letztendlich nur eine Stundenangabe.
Drei Stunden, 2 Stunden, es genau, dauert 6 Stunden Spareribs zu machen.
Minimum.
Ist wie so ein Tassenkuchen.
Ich hab's aber noch nicht so
lange. Hell yeah.
Nee, pass auf, ich erklär's ganz kurz. Ja.
Ach, übrigens, also wenn euch ein besonders guter Scherz gelingt, dann könnt ihr euch aufspringen und euch gegenseitig abklopfen, finde ich. Das ist ja mit das Männlichste überhaupt, dieses sinnlose Abgeklopfe. Stundenlang sich überall abzuklopfen. Und dann nochmal mit der Hand einschlagen oder nochmal weiter ausholen und mit Anlauf nochmal einschlagen, damit es richtig laut knallt und dann wieder sich abklopfen. Gut.
Mit der Brust so andotzen, ist das auch männlich? Nee. Oder ist schon, ne?
Nee, nicht? Nee, gar nicht.
Okay. Nee, würde ich auch nicht sagen.
Sorry.
Mir hat letztens ein queerer Freund berichtet, dass er immer so zuguckt, wie sich die, in Anführungszeichen, also er hat es gesagt, echten Männer abklopfen. Wenn sie dann aber zu ihm kommen, dann umarmen sie ihn. So, also er wird nicht abgeklopft.
Ja. Nee.
Er wird einfach nicht abgeklopft, er wird umarmt. Die anderen Männer klopfen sich ab. Ist das so eine Form von Gefühle zeigen eigentlich? Ist es die, dass wie ein Mann Gefühle zeigt? Klapf, klapf.
Ja, doch schon. Na klar. Ist ja auch, man haut ja auch immer unnötig doll. Ne, so, als wenn, das muss auch unnötig ein bisschen wehtun.
Exakt.
So, und dann, damit man einfach auch mal guckt, ob der andere da drunter zusammenbricht, ist ja auch so ein bisschen Kräftevergleich eigentlich. Mhm. Das macht man aber automatisch ganz unterbewusst bei diesem Abklatschen. Man haut richtig doll auf den Rücken und guckt, ob der andere wenigstens so macht oder so oder kurz so zusammenzuckt.
Stimmt. Meinst du, dass das auch so evolutionär
ist?
Könnte ich den anderen
voll.
Quasi, wenn es hart auf hart kommt, könnte ich dich zum Tod, also in einen Kampf zum Tode
klopfen.
Ja. Ja, genau, wie so ein Hirsch.
Ja. Also dann ist quasi die Begrüßungsabklopfen ist die kleine Schwester von der Prügelei eigentlich schon.
Ja, in freundlich, doch. Mhm. Doch, schon mal ein kleiner Kräftevergleich, ja. Mhm. Wäre ich dafür.
Aber ich kenne es noch früher, da haben alte Herren, haben sich gerne wirklich den Spaß gemacht, uns Jungs so brutal die Hand zu drücken, dass uns die Tränen gekommen sind. Und das war wirklich so.
Das kenne ich
so. Ganz viele so alte Onkels oder so haben die dann so richtig zugedrückt und nicht mehr losgelassen. Ja, also ich habe diese 3-2-1-Methode jetzt noch nicht verstanden.
Du, pass auf, ich reiße es ganz schnell mal ab. Also du hast deine Spareribs, die hast du natürlich vom Fleischer deines Vertrauens geholt. Mhm. Dann reibst du die ja mit einer Trockenmarinade ein, also verschiedene trockene. Kannst du mal mein Feuerzeug liegen lassen, bevor du alles abfackelst? Und dann kommen die für 3 Stunden erstmal ohne Alufolie, ohne alles, erstmal für 3 Stunden bei 130 Grad auf den Grill. Ne, natürlich Holzkohlegrill, wenn man Bock hat, kann man auch ein bisschen so ein paar Woodchunks da reinmachen, so die den Raucharoma da ein bisschen abgeben. Nach 2 Stunden wandert das alles in ein Gefäß mit einem dicken Schluck Cola, dann wird das richtig...
Cola?
Cola ist super. Cola oder Apfelsaft.
Kein Bier?
Nee, Bier eignet sich komischerweise nicht so richtig gut dafür. Man braucht was Süßes dafür.
Also was ich in letzter Zeit immer sehr fasziniert.
Moment. Hell yes.
Was ich immer faszinierend finde in letzter Zeit, wenn ich mir so Tutorials angucke, aber letztens berichtet, ich habe mir ein Tutorial angeguckt, wie man 6 Kilo Hochrippe macht. Wenn die Männer dann sich selber die Marinade machen, dann haben die immer so einen Mörser eigentlich und so ein Ding, dann hauen die da verschiedene Dinge rein. Und erstens können die, finde ich, saugut schneiden, diese Männer. Also sie schneiden sehr gut und exakt, finde ich. Und schnell auch.
Das kann ich aber auch, ehrlich gesagt.
Ja?
Das Video jetzt?
Ja. Ich hab, nee, oder nee,
schneiden, soll jetzt kein billiger Witz sein.
So Kräuter schneiden mit, ah, okay, mit einem scharfen Messer.
Kannst
das
du.
Halt,
verstehe.
Das kann ich relativ gut, ja.
Und kannst du auch so in so einem Mörser so eine Marinade machen?
Ich habe keinen Mörser, aber ja, bestimmt.
Aber das finde ich wirklich so beeindruckend.
Marinade kriegt man schon.
Weil ein das,
Rub, einen sogenannten ein Rub. Ne?
Genau.
Das Schöne an den Videos ist halt einfach so, dass man so das Gefühl hat, ne, es braucht nur ein Mann und ein Fleisch und alles andere holt er sich aus der Natur und macht er sich selber. Er braucht einfach gar nichts. Das ist ja sozusagen die Strahlkraft des Ganzen. So, wo ich zum Beispiel als Mann in Ausbildung, ich brauche halt Grillanzünder ganz viel, eigentlich literweise, damit sich da mal irgendwie was tut. Wenn es immer noch nicht klappt, hole ich mir einen Staubsauger oder einen Föhn und dann föhne ich da so ein bisschen rein. Dann brauche ich dieses, jenes, dann mache ich mir Soßen auf. Dafür brauche ich dann auch ein Gerät zum Soßen aufmachen und so weiter und so fort. Und der echte Mann, der hat einfach sein Fleisch und dann geht's ab, Lars. Huh?
Ja, so ähnlich, ja, tatsächlich. Und alt unter 6 Stunden ist auch kein Grill. Ja.
Siehst du?
Also und da lädt man auch keine Freunde zu ein, das ist quasi
doch,
eher
also
so
also ich habe diese Sachen, so Spare Ribs und auch so Pulled Pork Sachen, die ich gemacht habe auf meinem Kugelgrill im Garten,
Warte, du darfst
da
kurz,
holt man also sich dann einen guten Freund, auf den man sich verlassen kann, einen guten Kumpel, der auch weiß, 6 Stunden da jetzt ausharren zu können und das auch durchhält und mir
und dann
ich meine
steht man
Laber
da quasi,
auch noch anhören muss.
Quasi andächtig vor dem Grill.
Nee, gar nicht, null, weil du hast ja zum Beispiel bei den ersten 3 Stunden von diesem Spare Rib, da lässt du dieses Ding ja 3 Stunden in diesem Kugelgrill bei 130 Grad da einfach vor sich hin oxidieren.
Kugelgrill, ja, ist es. Ganz
ja, das hat aber auch, das ist wichtig. Ja, weil da, man kann über die Luftzufuhr kann man die Temperatur steuern und man muss nämlich mit dem Holzkohlebriketts vorher so ein Ding legen. Ach, jetzt, ja, das wäre ja alles.
Also, gerade ein bisschen ungehalten, weil hier läuft das ein bisschen anders. Ja. Ne, wie gesagt, ich hau da die Kohle rein, dann gieße ich 3 Liter Grillanzünder drüber, dann wird noch drauf geföhnt und gefächert und gemacht und getan. Das Ganze dauert irgendwie 5 Minuten. Dann schmeiße ich die erste Wurst drauf, brüll, wer will eine Testwurst? Dann quäle ich meine Kinder mit der verkohlten Testwurst. Dann
ich wollte gerade sagen, das kriegen aber die Kinder, oder? Das ist bei mir jedenfalls so. Die Testwurst kriegen die Kinder.
Dann schmeiße ich
die
Hühnchenbeine drauf. Und auch 5 Minuten später ist der ganze Grillvorgang abgeschlossen. Und dann komme ich hoch auf die Terrasse mit so einer großen Platte. Und da sind dann halt 6 schwarze so Hähnchenflügel drauf, die innen drin aber noch blutig sind. Dann gucken die mich immer alle ganz traurig an. Dann nehme ich mir einen, beiß so rein, schmeckt scheiße. Sag so, oh lecker, der Papa hat es mal wieder hingekriegt. ja.
So. Also du bist ja wirklich ein Mann in Ausbildung. Ne? Also ich muss entsetzt meinen Kopf schütteln.
Ja.
Aber am schärfsten ist, finde ich, unter Männern, dass du da ja immer von anderen Männern beurteilt wirst beim Grillen. Ne? Bei Pfeife war das jetzt auch so, dass er sagt, ja, das geht ja gar nicht.
Ja.
Das ist auch so, wenn andere Männer da sind, wenn du in 5 Minuten grillst, dann haben die Gefühle dazu.
Das ist ja so.
Dann müssen sie sich auch äußern.
Ich lass mal meinen, kannst du ruhig offen lassen jetzt gerade. Eigentlich macht es mir mehr Spaß mit dir. So, also, das ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich storniere jetzt mal meinen Vortrag über Wasserpumpen, den ich vorbereitet habe.
Das große Ab 17 Frauentags Feminismus Spezial mit Tommy Wosch, Lars, Leon und Christian.
Wir halten jetzt mal kurz inne hier in dieser wirklich schönen Gesprächsrunde zum Frauentag. Hanna und Katrin haben ein kleines Quiz für uns vorbereitet. Mm. Und ich weiß nicht.
Quiz ist auch so richtig.
Ja. Aber heute, jetzt hier.
Ja, wir machen jetzt ein kleines Quizzi.
Macht Hanna auch mit oder machst du nur du?
Pfeife, kannst du mal dein Bier aufmachen? Du hast dein Bier noch nicht aufgemacht.
Hanna, kann gerne mit reinkommen. Ja. Freue ich mich.
Boah, es ist gekleckert.
Ist heute vielleicht ein bisschen unstrukturierter der Podcast als sonst, obwohl kann man so eigentlich gar nicht sagen.
Nee.
Eigentlich ist es immer so.
Ist jetzt gekleckert?
Aber ich fände es schon schön, wenn wir Hanna jetzt auch noch mit zum Quiz mit reinnehmen würden, während die Herren sich hier das nächste Dosenbier aufmachen.
Also, hallo Hanna, hallo, hi.
Ach so,
so, was bezweckt ihr denn eigentlich mit eurem Quiz?
Ja, das war schwer aushaltbar aus der Regie, aber jetzt... Hi, froh, schön, dass ich da bin.
Was war schwer aushaltbar, Hanna?
Die ganze Sendung in der Regie, aber jetzt machen wir das Quiz, ne?
Gut, ihr habt ein Quiz vorbereitet und...
Ja.
Also es ist ein Quiz zum Weltfrauentag, ja?
Okay, gut.
Okay.
Was geht's denn? Schnelligkeit oder Reihe jeder, um, oder nee,
jetzt machen
Teams
wir mal
bilden?
Jetzt machen wir erstmal Reihe um. Ja, du Team mit Leon.
Okay, Leon, wir beide sind ein Team und Pfeife und Lars sind das andere Team.
Genau, okay, aber das ist die erste Frage.
Wir können uns ja gar nicht besprechen, so wie
doch,
die.
Doch, jetzt können wir doch.
Doch, on air.
Also die erste Frage geht an
wie
uns.
Viel Blut verliert eine Frau durchschnittlich pro Periode?
Ui, das ist natürlich eine böse Falle.
In Litern, oder?
Wir sind nicht dran.
Achso, wir sind gar nicht dran.
Leon?
Ja?
Doch, gegeneinander macht ihr das. Ihr seid auch dran.
Nee, genau, aber Leon und ich sind ja in einem Team.
Wir sind ja ein Team, wir dürfen uns besprechen.
Also ich könnte mal sagen, ich bin in einem absoluten Frauenhaushalt aufgewachsen mit meiner Mutter, meinen beiden Schwestern. Mm-hmm. Habe inzwischen zwei Töchter.
Drei.
Ja.
Drei, stimmt.
Oh Gott, ey.
Hell yes.
Oh Gott, ey.
Weil ich damit nur sagen will. Also wenn du das nicht toppen kannst, würde ich hier, weil ich meine es auch zu wissen, ich gehe mal so von bei einer
normalen Frau oder was?
Nein, ey, lass mich doch aussehen, bei einer normalen, deswegen ist der Mikro oft aus, ne?
Verliert eine größere Frau, verliert er nicht mehr Blut. Oder was meinst du mit einer normalen Frau?
Nein, eine normale Monatsblutung, was ist eine normale Frau? Glaubst du doch nicht im Ernst, dass ich in so eine Falle tappe? Ich wollte 100 Milliliter sagen. Oder? 100 Milliliter?
100 was? Milliliter, das klingt wenig.
Müssen wir jetzt auch mitraten?
Ja, ihr ratet jetzt auch.
Also pass auf, okay, dazu.
Googlest du gerade, Pfeife?
Würde ich sagen, nein, mache ich nicht. Es gibt einen Spruch, den man. Und,
ich habe Angst vor dem Spruch.
Warte mal, wie
ich
meinst du OB?
Nein, das nicht. Sondern wenn es um eine Messerstecherei geht zum Beispiel, dann kann man sagen, und fließt das Blut. Verlass dich drauf, nach 9 Litern hört es auf.
Das stimmt.
So, und jetzt
haben wir ja nicht.
Nur, also es werden keine 9 Liter sein, das wollte ich damit sagen. Also
gut.
Das wäre zu viel, aber ja, 100 Milliliter, ne?
Also ich sag,
guck mal, so eine Tasse Kaffee, das ist zu viel.
Nee, Christian, auf gar keinen Fall.
50 Milliliter.
Nein,
pro Periode.
Bei der normalen Periode seid ihr voll oder was? Das sind, also nee, also ich bin locker bei einem halben Liter oder einem
Liter.
Nicht
dein Ernst, ein Liter, na sag mal.
Doch, über die Zeit.
Was heißt denn über die Zeit?
Also wenn du überlegst, wie oft
wie lange
eine Frau gerade in den ersten beiden Tagen, einmal im Monat, musst du überlegen, das geht im Schnitt 4-5 Tage. Die ersten beiden Tage sind eigentlich so die
intensivsten.
Mhm. Und ich sage dir, das sind locker einen halben Liter, wenn nicht sogar ein Liter, würde ich sagen.
Aber also was locken wir jetzt ein?
100 Milliliter, ich bin mit
und
der...
Und ihr?
Ein Liter.
Okay, es sind ja, insgesamt Katrin. 60 Milliliter.
Was?
Wow. Ja, das sind 1,5 Schnapsgläser.
Ungefähr. Ja.
So.
Das ist echt wenig.
Was hattet ihr? Ein Liter?
Ultra wenig.
Mhm. Okay.
Liter, überleg doch mal.
Gut, also, nächste
kann
Frage,
man ja kaum
liebe Teams.
Von der Blutung
wie nennt man die Krankheit, deren Symptom sehr häufig starker, krampfartiger Menstruationsschmerz ist? Welche Krankheit ist das?
Ja, da ich weiß es auch. Doch um Schnelligkeit.
Jetzt könnt ihr Schnelligkeit machen.
Frau.
Aber jetzt dürft ihr zuerst.
Genau, ne? Jetzt dürft ihr zuerst antworten.
Ich würde zuerst antworten, ich gehe davon aus, dass es genau die Krankheit ist, die meine Frau getroffen hat, nämlich Endometriose.
Ja, da schließen wir uns natürlich an, Leon, ne?
Hätten wir jetzt auch gesagt, aber ich meine, ihr habt den Buzzer gedrückt.
Das stimmt,
quasi.
Endometriose.
Oder ihr.
Wie den Buzzer gedrückt? Nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Wir haben vorhin vorgelegt mit den 100 Millilitern.
Nächste Frage.
Und haben den Punkt gemacht.
Aber wir haben auch einen Punkt.
So, ihr seid dran. Los,
können Frauen mit einem eingeführten Tampon pinkeln?
Okay. Wir sind wieder dran,
natürlich.
Oder? Ja, warum denn nicht? Also wirklich, das ist eine provozierende Frage. Also wir sind total
verschiedene Löcher.
Nee. Moment.
Wir sind verschiedene Löcher.
Moment mal, Christian hat einen Einwand.
Moment.
Ja.
Es wurde nicht gesagt, ob falsch oder richtig eingeführt. Es wurde nur gesagt, eingeführt.
Es gibt kein falsch eingeführt, es geht gar nicht.
Aha, so.
Ich glaube, in das Loch...
Sag doch nicht Loch, ey.
Wieso darf ich denn nicht Loch sagen?
Kein Loch.
Öffnung.
Ist doch kein...
Vagina.
Öffnung. Ja.
Ja, jetzt bin ich verunsichert.
Ja, ich
nicht mehr.
Ich bin auch nicht ganz sattelfest, aber ich würde behaupten, dass es überhaupt kein Problem ist und würde.
Weil?
Aber, bitte?
Weil? Wieso soll das kein Problem sein?
Jetzt muss ich nicht begründen.
Doch, musst du. Würde mich wirklich interessieren, warum das kein Problem sein soll.
Ja, warum ist es kein Problem? Also ich glaube erstmal ist ja der weibliche Körper noch nicht in Gänze erforscht.
Ja, sag mal, warum ist das kein Problem?
Also es kann ja nur so sein, dass es zwei unterschiedliche Öffnungen sind.
Ja, man pinkelt ja wohl nicht aus der Vagina.
Ja, ja, das ist doch, davon rede ich die ganze
Zeit. Ich hab dich gerade so verunsichert dadurch.
Nein, nein.
Das habe ich doch auch schon gesagt.
Ja, eben. Also, ja. Ich habe doch eingangs schon gesagt, wir sind doch keine Idioten. Also, das wissen wir doch, dass es da zwei unterschiedliche Öffnungen gibt.
Hanna, also haben wir jetzt, willst beide du die nächste Punkt. Frage stellen?
Ja, gerne. Wie viel Prozent betrug die bereinigte Lohnlücke zwischen Mann und Frau 2023 in Deutschland?
Oh. Bereinigt durch das Ehegattensplitting oder...
Nee, das wäre das Folgefrage praktisch. Wo ist denn der Unterschied?
Bereinigt ist, wenn man nur die Lohnlücke in denselben Berufen vergleicht. Unbereinigt ist, wenn man alle Männer auf einen Haufen packt, alle Frauen.
Ah, okay.
Und bereinigt ist, wenn man nur in denselben Berufen bleibt.
Wir fangen an?
Nein, ich meine nur durchs Ehegattensplitting ist zumindest, was die Nettolöhne anbelangt, natürlich noch eine Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen.
Ja, das wird ja jetzt dank Christian Lindner abgeschafft. Da freue ich mich schon drauf. Sehr hat er mal was Jutes gemacht.
Also, Leon, was wissen wir? Jetzt beim selben Beruf, sagen wir mal Techie bei Bummens.
Naja, das ist nicht repräsentativ.
Da verdient der Mann 800 Euro.
Die Stunde.
Ja. Also in Prozenten wahrscheinlich, oder?
Ja, bitte.
Genau.
Ich glaube, da müssen wir aufs Bauchgefühl hören.
Ja, das Blöde ist halt, wenn du jetzt sagst, irgendwie 30%, dann bist du natürlich irgendwie ein Idiot. Wenn du aber zu wenig sagst, dann bist du auch ein Idiot. Ja. Also man müsste schon ziemlich genau treffen. Man soll es eigentlich wissen, ne? Aber ich weiß es nicht. Und Leon, wollen wir uns irgendwie so bei 10% vielleicht, dass wir so sagen, 10% immer noch? Hört sich zu wenig spektakulär an. Ist wahrscheinlich mehr.
Ich glaube nicht. Ich bin irgendwie habe ich was, Unglückszahl 13%, um mal ein bisschen mit.
Aber es ist halt auch fies, ne? Weil zum Beispiel beim Profifußball ist es natürlich eklatant um 10.000% höher, wohingegen, ich glaube, wenn es jetzt um eine Trambahnschaffnerin geht, könnte es wahrscheinlich sogar fast dasselbe sein. Also Leon, 13% sagst du, ja? Gut, also wir locken einen
13%.
Und ihr?
Also wir sind uns uneinig, Lars sagt 5, ich sag 15, würden uns in der Mitte treffen und bei 10. Mhm. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es mehr sind.
Nee, 23 bin ich der Meinung, ist schon... Ich sag, also ja, ich wäre bei 5, du bei 15, wir sagen 10.
Hanna, löst du auf.
Und wir sagen aber, ja. Team Leon und Tommy sagen, dass jedes Zehntelprozent zu viel ist.
Ja, klar. Das ist gut, dass ihr das nochmal gesagt habt.
Wir stellen uns da klar.
Das ehrt euch sehr. Mhm. Also die Antwort ist 6%. Die unbereinigte Lohnlücke beträgt immer noch 18%.
Ah ja.
Und tatsächlich, genau, ist es so, also jetzt bei TramfahrerInnen ist es ja wirklich sehr gewerkschaftlich geregelt, wahrscheinlich das Gehalt. Also es ist vor allem dann so Menschen in Führungspositionen oder ÄrztInnen, bei denen das immer noch...
Okay.
Ja.
Also nächste Frage, was heißt PMS, wann tritt es auf und was sind die Symptome?
Fangen wir jetzt an?
Das ist aber zu einfach.
Ich kann zumindest sagen, was es heißt.
Ja, sag.
Postmenstruales Syndrom.
Prämenstruales. Prä. Schweife, bist du eigentlich los?
Scheiße. Ja, wann war's nochmal?
Aber jetzt
Leon,
muss ich auch
Abklatsch,
ganz
Abklatsch an der Stelle mal.
Oh. Aber ich muss auch fairerweise sagen, ich hätte, glaube ich, auch Post gesagt. Konnten wir uns jetzt natürlich ganz gut ranhängen.
Ich wollte uns vorher einfach auch nochmal kurz absprechen, ja?
Wann tritt es auf?
Nee, so lassen wir hier gleich die Antwort raus, ey.
Oh Gott, ey. So peinlich.
Ja.
Mhm. Wann tritt es auf?
Ihr seid immer noch dran übrigens.
Ah ja.
Naja, Prä heißt vorher. Also vor der Menstruation auftretende Krämpfe wahrscheinlich.
Auch und vor allem auch hormonell gesteuert, dass halt die Gefühlslage der Frau sich ändern kann.
Hm. Ja.
No.
Und immer nur vor der
Gliederschmerzen, Unterleibschmerzen.
Nee, aber schon quasi davor.
Ne? Ich würde mal sagen, 2 Tage vor der ersten Blutung.
14 Tage vorher.
Was?
Bei 14?
Ja,
ehrlich jetzt?
Direkt nach.
Wow.
Ja, genau, das so funktioniert das. Also das ist praktisch vorbereitet auf die Monatsblutung.
Alle 4 Wochen.
Das ist nach dem Eisprung.
Ich wollte gerade sagen, muss ja dann nach dem Eisprung sein.
Genau.
Wisst ihr was, ich würde die Quizrunde jetzt an der Stelle... Ich würde die Quizrunde an der Stelle jetzt gerne beenden, weil es eine gute Überleitung ist zu unserer letzten Runde. Und in der letzten Runde geht es darum, dass jeder der Männer sagen soll, was sie jetzt... eigentlich in den letzten Jahren Feminismus und Emanzipation für sich gelernt haben über Frauen, über das Miteinander zwischen Mann und Frau. Und ich kann auch direkt anfangen, dass ich, wie gesagt, ich bin ja so mit Frauen groß geworden und ich habe nie einen großen Unterschied gemacht zwischen Männern und Frauen. Hat sich irgendwie so nicht ergeben. Für mich war eine Frau immer ein, ja, man könnte es mal aus der Perspektive sagen, auch irgendwie ein Mann oder andersrum oder ein Junge oder ein Mädchen. Und mir ist eigentlich in den letzten Jahren aufgefallen, und das finde ich, weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist, und ich glaube auch gar nicht, dass es Sinn und Zweck von Emanzipation und Feminismus ist, aber mir ist irgendwie noch mehr aufgefallen, wie unterschiedlich wir eigentlich sind und wie wenig wir Männer das so auf dem Schirm haben, dass Frauen doch total unterschiedlich sind, allein aufgrund dieses, sag's jetzt mal flapsig, hormonellen Dings, also was für mich komplett undurchsichtig ist immer noch und wo ich glaube, dass sich Frauen wahnsinnig missverstanden fühlen und auch missverstanden fühlen dürfen. Und das ist mir so in den letzten Jahren aufgefallen. Also ich weiß doch über Frauen viel, viel weniger, als ich dachte. Es ist tausendmal komplizierter. Und wenn man dem nicht Rechnung trägt, dann wird man der ganzen Sache nicht gerecht. Und das ist sozusagen, wäre jetzt mal so mein Auftrag an mich da noch ein bisschen. Und jetzt hier dieser Hammer, 14 Tage vor der ersten Blutung, das zeigt es ja wieder mal relativ eindeutig. Also das hätte ich jetzt wirklich, also hätte ja Stein und Bein drauf geschworen, dass es nicht so ist. Leon, die letzte Runde heißt, was hat sich bei dir im Mindset so geändert durch Feminismus und Emanzipation der letzten Jahre?
Ja, ich habe irgendwie viele Gedanken zu der Frage. Eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, ist, dass ich noch vor mehr als 10 Jahren zu einer Freundin von meiner Ex-Freundin, die sich fürs Gendern eingesetzt hat, als ich zu der gesagt habe, so, wieso ist dir das so wichtig? So, also ich habe es überhaupt nicht verstanden. So, und da hat sich, also inzwischen achte ich selber darauf, dass ich möglichst viel gender. Also es hat sich anscheinend viel getan, dass ich auch jetzt irgendwie gemerkt habe, dass das eben nicht egal ist. Ob ich jetzt, wenn ich jetzt von mir ausgehe, immer sage, wo ist denn der Tontechniker oder welcher Tontechniker nimmt das jetzt auf, dass das irgendwie eine Bedeutung hat. Auch in der, also dass Sprache da eine ziemliche Macht hat. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, ich finde der Spiegel, der einem vorgehalten wird vom Feminismus als Mann, ist total wichtig. Dass man manchmal merkt, okay, wie zerbrechlich ist eigentlich was fühle ich als männlich, wenn ich zum Beispiel dann merke, dass ich irgendwie, dass die Gesellschaft mir sagt, okay, ist das so männlich, also meine Frau zum Beispiel verdient um einiges mehr Geld als ich, so, und ich frage mich dann die ganze Zeit, irgendwie gibt's immer so einen Teil von mir, der dann sagt so, ah, das sollte aber so nicht sein. Und der männlich Erzogene in mir strebt da so gegen, manchmal so ein bisschen gegen auf. Und ich glaube, wo mir auch der Feminismus geholfen hat, ist da dann zu sagen so, also das zu reflektieren.
Ja, Achtsamkeit zu entwickeln, das finde ich, da kann ich wahnsinnig viel damit anfangen. Dass man zu einer gewissen Achtsamkeit gezwungen wird. Und das andere Beispiel finde ich auch super von Leon, wenn man sich jetzt mal vorstellt, weiß nicht was, es käme ständig einer rein, würde sagen, Studio 3 ist frei, könntet ihr jetzt mal eine Moderatorin hingehen? Und ich gucke mich ständig an und sage, aber könntet ihr mal vielleicht irgendjemand auch mal einen Moderator sagen oder so? Also wenn man so aufgewachsen war, ständig, könnte eine Technikerin da hingehen? Könnte hier mal eine Ärztin kommen? Ich bin Ärztin, lassen Sie mich durch. Wir brauchen eine Polizistin. Ruf mal bei den Polizistinnen an, bitte. Wir brauchen eine Feuerwehrfrau. Es raucht. Also, ich habe zum Beispiel dieses Gendern am Anfang überhaupt gar nicht hinterfragt. Ich habe mir einfach nur gedacht, ach, so spannend, können wir mal mitmachen. Und dann hat sich aber eine Wirkung eingestellt. So. Also ich bin da total unreflektiert reingegangen. Ich wollte über was ganz was anderes reden an der Stelle. Also wir wussten ja, dass wir dann auch darüber sprechen wollen, was also Emanzipation oder Feminismus der letzten Jahre mit uns gemacht hat, also mit uns Männern in dem Fall gemacht hat, und wollte eigentlich so ein bisschen drüber sprechen, weiß nicht was, Produktion, mir geht es viel um Arbeit, also die Frau auf Arbeit, dass mir erst in den letzten Jahren nachhaltig klar geworden ist, was das für eine beschissene Situation ist, wenn Arbeitsplätze nicht entsexualisiert sind. Und das ist mir so nicht klar gewesen, also ja, weiß nicht was, so als ich mit 21 angefangen habe zu arbeiten, da war es halt irgendwie sowieso mehr so eine Party und alles ging und alles durfte auf Weihnachtsfeiern und auch Und die Tragweite des Ganzen habe ich erst sehr viel später verstanden. Aber was ich eigentlich jetzt aktuell sagen will, ist, dass das, was wir gerade gemacht haben, also sogenannter performativer Akt, also man nimmt die Rolle von irgendjemandem an, um etwas zu bewirken, also in dem Fall irgendwie Männern darum und die Provokation ist dann noch, dass der Frau das Mikro ausgemacht wird und so, also wie gesagt, ein performativer Akt. Da hätte ich vor 5 Jahren noch locker meinen Haken dahinter gemacht. Und heute ist es halt so, dass ich das, dass ich es unangenehm gespürt habe, dir das Mikro, kannst du es kurz mal aufmachen, bitte?
Ach, das ist lieb. Mach ich gerne auf.
Nee, das ist also sozusagen, dass es für mich unangenehm war, zu dir zu sagen, jetzt ist das Mikro zu oder du darfst jetzt nichts sagen. Also so sozusagen für den Witz, und das wäre vor 5 Jahren anders gelaufen. Da hätte ich diesen Witz super gefunden und durchgezogen. Und heute höre ich auch so ein bisschen oder sehe so die Perspektive, wie sich Frauen sowas anhören und auch Frauen, die total wohlwollend sind, die dann aber sagen, ja Tommy, klar, das ist eine Provokation, wir haben es verstanden, wir haben auch den Witz verstanden und so, aber ist das wirklich jetzt, also ist der Witz jetzt echt so niveauvoll, wenn du einfach nur das abbildest, was Realität ist? Und darüber habe ich so jetzt in den letzten 10, 15 Minuten ein bisschen nachgedacht, weil es ist immer noch Realität und das muss ich echt sagen, dass Frauen das Mic ganz oft abgestellt wird. Und deswegen fühle ich mich jetzt sozusagen mit dem Witz nicht mehr ganz so wohl, wie ich dachte, wie witzig er ist, als wir uns die Sendung ausgedacht haben. So, und das ist wirklich auch mit das Ergebnis der letzten 2, 3 Jahre. Aber mal andersrum, wie hast du dich denn in der Situation gefühlt, als ich das Mikro zugemacht habe?
Nicht schlimm.
Weil?
Ich fand das nicht schlimm, dass mein Mikro aus ist. Ich habe gewusst, das ist jetzt hier nicht mein Leben. Mhm. Sondern wir haben uns das vorher ausgedacht. Das
ist ein Spaß.
Ja. Also klar, ich habe mich nicht richtig da gefühlt und ich darf halt zuhören.
Ich finde es aber interessant, weil du ja durchaus auch sehr feministisch bist und dich manche Dinge halt massiv triggern, und es ist ja auch interessant zu hören jetzt, dass sich das überhaupt nicht getriggert hat.
Ich bin euch doch allen wohlgesonnen. Bei anderen Typen weiß ich aber ganz genau, dass mich das getriggert hätte. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber bei ein paar Moderatoren von Radio 1, wenn die mir das Mikro ausmachen würden als performativen Akt, da werde ich jetzt schon sauer. Ich bin euch ja, du bist mein Mann, die anderen mag ich alle gerne, alles okay.
Aber du hast ja gemerkt, dass ich jetzt inzwischen die Mikros der Männer gemutet habe. Und mach meins jetzt auch mal aus und vielleicht, würde, ja, dass Hannah mal irgendwie dazu kommt. Und schade, Laura, dass Laura heute nicht da ist.
Ja. Hannah, wie war es für dich?
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, es war ein bisschen unangenehm, aber eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war es auch ziemlich selbstentlarvend, weil wenn das wirklich das ist, wenn 4 Männer eine Sendung machen und dann wird nur über Grillen, Campen, Bier gesprochen, dann ja, war das schon ziemlich selbstentlarvend.
Ich habe lustigerweise gedacht, das ist wie wenn ich einen normalen Podcast höre.
Ja, genau, 4 Männer unterhalten sich, 4 kluge genau, Männer.
Über ihr Leben. Hannah, du bist ja noch sehr jung, ne? Du bist 28?
Ja. Genau.
Ja, ich bin ein bisschen älter, ich bin 42. Und ich fand die Frage jetzt aber trotzdem interessant, wie sich in den letzten Jahren, bei dir wahrscheinlich schon seit der Jugend, das geändert hat, wie man auf Feminismus guckt und selber sich damit beschäftigt oder was man merkt, was sich verändert. Hast du dazu direkt Gedanken gehabt?
Ja, ich habe dann auch überlegt, wie es bei mir so war und was irgendwie auch so mein erster Zugang zu dem doch ja sehr, sehr großen Thema war. Und ich glaube, bei mir war mein Einstieg in das Thema war über Margarete Stokowski, dieses Thema Untenrum frei, wo sie sehr viel über ihre persönliche Beziehung zu dem großen, harten Begriff Feminismus schreibt, aber vor allem zu sich selbst und ihrem eigenen Körper. Und ich glaube, so bin ich auch in das Thema eingestiegen, also dass ich das Buch gelesen habe und gemerkt habe, diese Scham, die ich teilweise zu meinem Körper empfinde, so geht es mehreren Frauen.
So geht es vielen, ja.
Genau, oder auch ne, als junges Mädchen, so nach den Teenagerjahren irgendwie, wir haben alle ja Probleme mit unserem Körper, kriegen Schönheitsideale vorgelebt. Und dann habe ich gemerkt, so, ach krass, das geht nicht nur mir so. Habe dann dieses Buch nicht nur meinem Vater geschenkt, sondern auch
Hat das gelesen?
Ich glaube nicht. Ich probiere es immer wieder mit pink beseiteten feministischen Lektüren zu Weihnachten, aber.
Wir müssen mal blau mit einem Trecker drauf sein.
Ja, genau. Ja, voll. Und genau, und dann hat sich das irgendwie, dadurch habe ich so den Zugang dazu gefunden und dann hat sich das irgendwie so politisiert irgendwie. Also dann habe ich das probiert, das Ganze irgendwie systematischer anzugehen. Ja, also ich probiere mich einfach weiterzubilden. Ich habe aber natürlich das Privileg, dass ich jetzt irgendwie in einer Gesellschaft auch aufwachse, wo das einfach das Bewusstsein dafür irgendwie größer ist. Ne? Mhm. Also
das ist nämlich ein interessanter Punkt, weil ich merke manchmal, also ich genieße es ja auch total, mit dir zusammenzuarbeiten. Wir haben eine 27-jährige Tochter, unsere Nichte ist gerade hier, die ist 20 und da sprechen wir auch viel über Feminismus immer wieder und das genieße ich sehr, aber ich merke auch manchmal bei mir eine Scham, dass ich denke, oh, ich bin 42 und die denken sich jetzt alle, ja, die macht aber viel alleine mit den drei Kindern und der Alte arbeitet nur und so, dass ich manchmal denke, bin ich eigentlich Feministin? Und dann merke ich aber wieder ganz deutlich, dass ich eine bin und da hat sich total was geändert, dass ich früher habe ich immer gesagt, das weiß ich noch, als ich beim Radio gearbeitet habe und ich habe viele krasse Sendungen gemacht, auch irgendwelche Muschi Blue Moons, wo man seine Vulva beschreiben sollte, was damals vor 15 Jahren echt krass war, wo auch viele Männer gesagt haben, sag mal, jetzt hat sie wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun, was macht die da im Radio? Aber da habe ich immer gesagt, ich bin Humanistin. Das war mir ganz, ganz wichtig. Hier, ich mache keine Unterschiede, ich bin Humanistin. Mhm. Und das hat sich geändert. Ich hatte damals so, ich dachte, ich Feministin? Ne? Also ich hatte so ein ganz komisches Bild auch noch vor 10 Jahren. Und da war ich ja schon Mutter. Und jetzt würde ich ganz klar sagen, ich bin Feministin und bei mir hat sich in den letzten Jahren, ich habe ja auch 3 kleine Kinder, das so getan, dass mich die Struktur ankotzt,
ja,
in der ich lebe, in der wir alle leben. Ja, also ja, ich würde da auch immer gar nicht, zum Beispiel Tommy gebe ich da nie die Schuld, weil ich denke, ey, wir leben in dieser Struktur, das Private ist politisch.
Voll.
Und dann aber merke, ich bin so wütend oft. Und das ist aber toll, ne? So weibliche Wut auch mal zuzulassen.
Ja, auf jeden Fall.
Da fragt man sich immer, ja, gegen wen soll ich jetzt wütend sein? Ne? Ja. Aber
voll.
Die Wut ist da.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil eben ein großer Vorteil...
Ah. Hey, sorry.
Laura ist da. Ich glaube, Laura hat noch...
Das ist so ein Chaos gerade und ich musste noch mein Kind in die Kita bringen.
Ah, ja.
Bin ein bisschen spät. Nein,
kein Problem.
Ihr zwei. Hi.
Na?
Worüber redet ihr gerade?
<Ja. lacht> Über das, was wir gerade fabriziert haben. Diese ab 17 Frauentagssendung.
Und ah ja, hörte ich von.
Wie wir jetzt selbst in den letzten Jahren gemerkt haben, dass sich was ändert oder nichts ändert. Ich habe gerade erzählt, dass ich oft wütend bin und ich weiß, gegen wen ich diese Wut richten soll, weil ich aufs System wütend bin.
Hm.
Hast du dazu Gedanken?
Also ja, ich müsste ganz weit ausholen oder ganz weit zurückgehen, wenn ich nämlich an meine Mutter denke.
Mhm.
Die hat sich nämlich sehr früh selbstständig gemacht. Also mir quasi vorgelebt, wie man unabhängig ist, wie man selbstbestimmt lebt. Und das war halt in den 90ern, also wo der Feminismus ja schon herrschte, aber noch nicht so fortgeschritten wie jetzt vielleicht.
Ja, da war es eine ganz kleine Bubble.
Eine ganz kleine Bubble, genau. Aber ich glaube, dadurch habe ich mein Selbstvertrauen erlangt und es ist auch heute noch zu Hause so, dass mein Stiefvater den Geschirrspüler ein- und ausräumt. Also der Haushalt wird sich ganz klar geteilt, da gibt es überhaupt keine Diskussion und das war irgendwie schon immer so und ich glaube, das hat sich auch auf mich und meine Wahl der Männer ausgewirkt. Also ich könnte nie mit jemandem zusammen sein, der erwarten würde, dass ich irgendwie die hinterm Herd stehe oder in den Haushalt schmeiße, sondern ich suche mir dann, glaube ich, auch einen feministischen Mann, unbewusst. Mhm. Nee, bewusst. Quatsch.
Bewusst. Das heißt,
bewusst, genau.
Ja, aber das Elternhaus ist natürlich auch nochmal eine spannende Sache, weil bei mir war es sehr konservativ. Also Mutter macht drin, Mutter feudelt, Mutter kocht und Vater ist draußen und das habe ich gar nicht hinterfragt. Das war bei allen meinen Familien. Ich kenne keine Familie, mit der ich groß geworden bin und der es anders war. Keine einzige von meinen Freunden. Und dann ist es eben doch wieder eine Leistung, da irgendwie rauszukommen in kleinen Schritten, ne?
Voll. Ich finde das auch so ein spannendes Thema, weil ich auch irgendwie so gerade auch die Beziehung zu meiner Mutter, auch als ich angefangen habe, mich so politisch mit Feminismus auseinanderzusetzen, habe ich auch einfach, hat sich natürlich auch die Beziehung zu meiner Mutter irgendwie verändert. Mhm. Oder ich habe auf einmal ganz anders auf meine Mutter geblickt, die auch halt in einer eher konservativen Ehe mit meinem Vater lebt. Und auf einmal hat man da ganz, ganz viele Gefühle zu. Und Katrin, deshalb verstehe ich auch voll, was du gerade gesagt hast mit der, dass du da so eine Scham verspürst irgendwie. Also natürlich soll das überhaupt nicht
so sein, aber ich merke auch, dass ich Angst davor habe. Ne? Also ich bin jetzt Ende 20, ich will irgendwie rebellisch bleiben, aber auf der anderen Seite merke ich auch, boah, also ich finde es auch schön, es mir irgendwie gemütlich zu machen und ja, weiß nicht, ob ich irgendwie Kinder haben möchte, aber irgendwie, ich habe...
Aber ja, ist das nicht auch schon feministisch, zu, die Entscheidung klar. zu haben, möchte ich Mutter werden oder nicht?
Also
ich
glaube,
das
klar.
ist auch genau der Punkt. Also es ist eine Errungenschaft ja, aus der voll. Ganzen
das gab's
feministischen
den Gedanken,
Bewegung.
Gab es ja so, nee. So wenig bei Frauen.
Früher, nee, stimmt.
Also bei mir auch nicht
da
mehr.
Da wirst du ja schon mit 20 Haus, Ehe, Kinder.
Ja.
Ich meine, das gibt's ja immer noch. Und wenn das für eine Frau oder für ein Paar der Lebensweg ist, der die glücklich macht, so
ja,
what.
Ja.
Aber wenn du jetzt, ne, die dich damit auseinandersetzt und ich bin selber Mutter und kann dir sagen, dass du da keine Angst vorhaben musst, dass du deine Freiheit unbedingt verlierst. Klar bist du erstmal die Frau, mhm. du bist schwanger, du wirst das Kind mhm. erstmal das erste Jahr, wenn ihr euch dafür entscheidet, für das Modell. zu Hause bleiben, aber ich glaube auch, dass dein Freund oder dass du dir einen Partner aussuchst, der so feministisch ist und sagt, ey, Schatz, ich mache jetzt mal Vater, ja. Ich mache jetzt mal Elternzeit, geh du mal ja. wieder arbeiten.
Ja, aber eigentlich, genau, eigentlich müsste der Schritt halt auch zum Beispiel aus der Politik kommen.
Ja, finde ich auch.
Weil das ist
Man
ja genau
so
das.
Man kriegt so eine krasse Verantwortung und Schuld.
Ja, mhm. aber ja, ja, und solange solche Dinge, solange Elternzeit nicht für beide Elternteile verpflichtend ist, wird es für Frau, also ne, so von dem romantischen, wie mhm. gestalte ich mein Leben, Freiheitsgefühl mal abgesehen, sonst wird es für mich immer ein Karrierenachteil bleiben, dass ich in Elternzeit gehe und mein Partner nicht. Und solche Themen, ne, das...
Also ja. dazu kann ich euch nämlich auch sagen, gut, es ist auch nochmal anders, drei Kinder zu haben. Es ist für die Partnerschaft unglaublich anstrengend.
Ja.
Also es ist wirklich... Ne? Und es ist natürlich auch toll und man ist auch, ich bin auch stolz darauf oder wir sind auch stolz darauf, wie wir das mhm. alles so machen, das zusammen hinkriegen und da immer noch an einem Strick ziehen irgendwie. Aber ich habe, bevor ich meine Kinder bekommen habe, echt viel Geld verdient, mhm. weil ich zu allen Schichten gearbeitet habe. Ich habe nachts gearbeitet, ich hatte Nachtsendungen, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben. Dann bin ich halt mit dem ersten Kind in Elternzeit gegangen und dann habe ich aber von mir selber aus auch gemerkt, das war auch so selber so, ich möchte nicht mehr nachts weg sein. Okay, das Geld fällt ja. schon mal weg. Ich möchte auf keinen Fall mehr nachts senden. Das war so ein ganz tolles Bedürfnis. Ich möchte bei meinem Baby sein. Irgendwann kam dazu, nach dem zweiten Kind, ich möchte auf keinen Fall immer so früh, 3.30 Uhr aufstehen für eine Frühsendung, für die man am meisten Geld bekommt. Das möchte ich nicht mehr machen. Ich möchte die gerne morgens zur Kita bringen. So, das ist mhm. auch noch ein Punkt.
Mhm. Ja, der Fokus verändert sich halt. Ja. Ne? Weil ich glaube, aber das ist ja dann wieder was Biologisches, oder? Wenn man Mutter ist, dann hat man
weiß
ganz
ich
andere
nicht.
Prioritäten.
Ich glaube, es ist einfach nur bei mir so. Ich weiß nicht, ob das bei jeder Frau so ist, aber bei mir war das so.
Ja.
Und es ist mir dann auch immer wichtig, noch dazu zu sagen, das muss ich manchmal fast entschuldigend auch zu meinen Freundinnen.
Ja.
Ich habe viele Freundinnen, die bewusst keine Kinder haben und das finde ich inspirierend. Die haben dafür Immobilien, das finde ich einfach geil. Das ist geil,
ja,
du hast eine eigene Wohnung.
So Frauen,
gekauft.
Die investieren,
finde
ich auch so, boah.
Ne, das ist so, ja. Das, oh, das ist ja einfach nur toll. Aber da komme ich mir manchmal so, muss ich so oft erklären, naja, aber ich will das auch so. Es ist auch trotzdem meine freie Entscheidung.
Ja.
Und die ist es auch zu 100%, wie ich lebe. Aber mir würde oft natürlich zum Beispiel das Ehegattensplitting. Habe ich mich früher nie mit beschäftigt, seitdem ich verheiratet bin. Wir haben auch erstmal gewählt, Tommy, du verdienst viel mehr, ich verdiene weniger. Du gehst in Steuerklasse 3, ich gehe in die 5 und mein Nettolohn ist auf einmal viel, viel weniger.
Ja.
Und es ist ja, wir haben gemeinsame Konten und alles, ne? Es geht alles auf ein Konto, aber trotzdem steht bei mir weniger. Und es macht was mit der Psyche.
Mhm.
So.
Wollen wir vielleicht noch über ein anderes Thema reden, was ein bisschen noch mehr ein bisschen Spaß macht? Sexuelle Befreiung zum Beispiel.
Ich würde noch, ein Satz vielleicht noch dazu. Das ist halt immer irgendwie auch genau das, dass, ne, dass solange es einem gut geht und man einfach strukturell auch irgendwie so bevorteiligt ist, macht man sich halt auch keine Gedanken über gewisse Ungleichheiten, die es gibt, wenn man nicht davon betroffen ist.
Ja, genau. Wir waren noch nicht mal beim Thema Care-Arbeit. Das ist natürlich alles unsexy,
ja.
wie Sau.
Ja. ja.
Darüber zu sprechen. Und mich nervt es auch fast schon wieder, dass die Frauen sind da, die reden jetzt wieder über Frauenthema. Es gibt ja auch, auch Podcasts. Wenn eine Frau einen Podcast machen darf, dann macht sie bitte einen über ein Frauenthema.
Mhm.
Und labern nicht einfach so. Aber es ist einem dann auch so ein Bedürfnis, weil das ja wirklich so wichtig für uns ist.
Ja, und ich finde es auch an der Stelle doch einmal wichtig zu sagen, dass wir da wahrscheinlich auch trotzdem immer noch drei Frauen sind, die da wahrscheinlich
immer noch weit oben sind in der
Privilegienliste. Und total privilegiert. Und deswegen muss die Politik da nämlich was machen.
Ja.
Weil viele Frauen überhaupt nicht die Möglichkeit haben. Das ist, hast du total recht, Hanna. Das stimmt natürlich.
Geht ihr denn jetzt heute noch demonstrieren?
Nö, ich gehe noch brunchen und dann Daydrinking, glaube ich. Mein Kind ist nämlich beim Vater.
Geil.
Und, wir treffen uns, also auch tatsächlich andere Mütter sind dabei und wir feiern uns heute selber und sind dankbar für das Privileg, das wir nämlich haben, dass wir so selbstbestimmt
Feiertag,
und ja, aber dass wir auch sagen können, so, wir geben, die Kinder bleiben heute beim Papa, wir haben die Möglichkeit können uns jetzt treffen, uns einen schönen Tag machen.
Dann sauft mal schön. Hanna, was machst du?
Ich gehe auf so ein Vulva-Pop-Event. Da macht man da macht man seine Vulva als Gipsabdruck und macht daraus einen Lolli.
Hat das nicht Gina Lisa auch gemacht?
Und macht daraus einen Lolli.
Ja, aus dem Abdruck. Ist dann der Abdruck auf so einem Lolli.
Aus Zucker.
Woher kenne ich das?
Ja.
Siehst du, du inspirierst du dich immer wieder. Freund?
Was kommt dein Freund den dann zum Herrentag?
Genau. Und der ist ja auch bald, ne? Schnieblotag, da sieht man wieder.
Dann kann sich Tommy nochmal mit seinen
die Männer
aufs Mikro setzen.
Ja,
ich mach nichts, merke ich gerade. Ich plätschere mir abends hier vorm Kamin einen rein, den wir gestern haben einbauen lassen und wünsche euch einen schönen Frauentag und allen von euch, die bis hierher zugehört haben, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder, denn da ist auch wieder Feierabend.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das große Ab 17 Frauentags-Feminismus-Spezial mit Tommy Wosch, Lars, Leon und Christian.